Ja, gib den Worten Kraft und Nachdruck und Verdruss. Gott möge bei uns sein im Reden und im Hören. Liebe Gemeinde und liebe Konfis, heute kommt Teil 2 der Predigtreihe Tiefgang im Glauben wachsen, Wurzeln treiben, unser Jahresthema. Und passend zum Gemeindefest lautet das Thema, warum Nichtstun unsere Rettung ist, und die Petra Lux, die immer gerne Listen füllt, heute auch, andere, nicht für heute, aber für später, die meinte, naja, sie habe sich doch glatt anhören müssen, das Thema sei doch, warum Nichtstun unsere Rettung ist, ich klinke mich dieses Jahr aus. Hat nicht ganz funktioniert, ich muss sagen, Gott sei Dank. Wachsen ist das Thema der Predigtreihe. Vielleicht haben einige von Ihnen einen Garten und vor einigen Wochen zum Beispiel Radieschen gesät. Ich bin auch so eine Hobbygärtnerin und dann gehe ich immer mal raus und gucke, was sich da tut, ob man schon was sieht. Und wie groß die Freude, wenn dann da so was Winziges durch die Erdoberfläche rauskommt. Und wie schrecklich die Vorstellung bei Radieschen, man zieht sie immer mal wieder raus und guckt, wie groß sie inzwischen schon gewachsen sind. Wachsen dauert. Und dass etwas wächst, dafür können wir höchstens gute Rahmenbedingungen schaffen, Erde auflockern, Samen an geeigneter Stelle in den Boden legen, Unkraut entfernen, gießen. Aber das Wesentliche vom Wachstum, vom Wachsen, das entzieht sich uns. Dafür können wir nichts, dass es warm ist, dass es Erde gibt, dass sich da was tut, zunächst unter der Erde und später auch oberhalb der Erde. Wachsen dauert. Kinder sind immer ganz schön stolz, wenn sie schon groß sind. Jugendliche, und kürzlich habe ich eine 15-Jährige auf Ende 20 geschätzt, aber das habe ich wirklich so gedacht, Jugendliche freuen sich, wenn sie älter geschätzt werden. Nicht alle wachsen gleich schnell. Jungs sind meistens so in eurem Alter eher etwas später dran wie Mädels. Freunde von uns haben 3 Söhne. Der erste kam dem Vater nach, der Vater ist groß und war immer der Große, also natürlich der Älteste, aber auch echt körperlich groß. Der zweite war immer klein und schmächtig. Sogar seine Eltern machten sich Sorgen und anscheinend kann man da irgendeine Wachstumsfuge untersuchen lassen. Kürzlich sah ich ihn wieder und ich musste echt lachen. Er ist zwar immer noch schmal, aber eine Bohnenstange größer wie sein Vater und inzwischen 18 Jahre alt. Wachsen dauert. Und wie ist das im Glauben? Gibt es im Glauben überhaupt Wachstum? Und wenn ja, was können wir dafür tun? Kann sich Glauben entwickeln oder bleiben wir nicht immer die alten Sünder? Machen wir nicht immer wieder die gleichen alten Fehler? Bleibt zum Beispiel unser aufbrausender Charakter, egal wie wir uns bemühen, immer wieder der gleiche und bahnt sich seinen Weg? Bleiben wir nicht immer andere dann gleich schnell beleidigt wegen irgendwas anscheinend Kleinem? Oder andere, halten wir uns nicht immer wieder für ein kleines Licht, vor allem im Vergleich zu anderen? Oder wiederum andere, übertreiben wir nicht fortwährend? Ich frage etwas provozierend, können wir Menschen im Glauben wirklich wachsen und reifen? Geht da was? Ändert sich da was nach der Kehrtwendung im Glauben zu Jesus Christus? Ich werde nie vergessen, wie ein ausgesprochen kleiner, schmächtiger, älterer Herr vor vielen Jahren als Donauschwabe nach Deutschland gekommen, einmal vor mir stand, kaum größer als ich, eher schmaler wie ich, und sagte mir, ich möchte wachsen. Ich staunte und verstand erst gar nicht, was er meinte, bis er weiterredete und sagte, ich möchte in die Tiefe wachsen. Wurzeln treiben, mich verankern hier in Deutschland, mich hier beheimaten. Ähnlich haben es auch einige von euch Konfis auf den Zettel geschrieben, den ihr bei der Anmeldung aufgefordert war, auszufüllen und eure Erwartungen darauf zu notieren. Natürlich stand da auch einige Male, ich möchte Spaß haben im Konfi, und das werden wir auch. Und das steht euch auch zu. Aber da stand auch, ihr habt Fragen und ihr wollt lernen, euch entwickeln, wachsen im Glauben. Ich muss zugeben, ich habe in den vergangenen Wochen sehr ausführlich und immer wieder hat mich dieses Thema begleitet. Ich habe viel darüber nachgedacht, Tiefgang, Wachstum im Glauben und auch sehr existenziell überlegt, bin ich denn im Glauben wirklich gewachsen? Hat sich da was verändert in meinem Leben? In der Bibel bin ich zu dieser Fragestellung an verschiedenen Stellen fündig geworden. Als der 12-jährige Jesus einmal im Tempel sitzen bleibt und seine Eltern ihn auf der Rückreise vermissten und sich Sorgen machten und dann irgendwann auch wieder umkehrten nach Jerusalem und ihn schließlich im Tempel sitzend mit den Gelehrten, die Bibel lesend, fanden, da heißt es ganz zum Schluss, Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das heißt, Jesus selbst ist gewachsen, körperlich und an Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen. Später in den Briefen des Paulus habe ich gefunden an seinem ersten an die Korinther, dass die jungen Christen dort jetzt noch keine feste Speise verdauen konnten, sondern dass er ihnen erst noch Milch geben müsse. Ich weiß nicht, ob ihr schon mehr wie Milch verkraftet. Später anscheinend verkraften Christen auch feste Speise. Und noch weiter hinten schreibt er dann, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Licht, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Und daraus schließe ich, es muss Wachstum im Glauben geben können. Unzweideutig ist da von Entwicklung die Rede. Aber wie? Wie geht das? Und das möchte ich und versuche es heute mal plastisch zu machen und vergleiche uns Menschen, egal ob Konfis oder Omis, ob Profis im Glauben oder sogenannte Anfänger. Ich möchte uns heute mal mit dieser Vase, die auf dem Altar steht, vergleichen, mit diesem Gefäß. Wir Menschen kommen auf die Welt wie ein Gefäß, sind offen und sie haben sicher auch die kleinen Kinder in den Kinderwagen vor sich schnell, wie sie mit offenen Augen die Welt entdecken und sich an allem freuen. Sie sind noch völlig leer, offen für alles, was ihnen begegnet. Sie werden dann im Laufe ihres Lebens gefüllt. Aber manche Menschen, möchte ich behaupten, bleiben spirituell leer. Andere sind geistlich erfüllt und schauen wir mal und überlegen gemeinsam, wie sich Leben so entwickelt. Menschen machen in ihrem Leben ja viele Erfahrungen, gute und nicht so gute. Jesus Christus erfüllt uns mit seiner Liebe und Erbarmen. Kinder oder auch Erwachsene hören biblische Geschichten wie wir vorher, die vom Gelähmten. Einer meiner Viertklässler erzählte mir diese Woche wieder was ganz Spannendes. Sie hören ja immer mal wieder was von mir, von meinen Schülern. Er erzählte, er hatte sich den Arm gebrochen und musste irgendwie in Narkose versetzt und irgendwas operativ getätigt werden. Und dann erzählte er, während er noch so im Halbdunkel war, jetzt weiß ich nicht mehr, war es beim Einschlafen oder Aufwachen, sei es zuerst zu 3/4 ganz hell gewesen vor seinen Augen und ein Engel beschützte ihn, so viel hell, interessanterweise 1/4 dunkel, wo er mit seinem gebrochenen Arm sich selbst vor Augen hatte und die Schmerzen vor Augen hatte. Wir machen gute und schöne Erfahrungen mit Gott, mit Jesus und mit dem Heiligen Geist. Manchmal machen wir auch ganz säkulare Erfahrungen. Auf jeden Fall füllt sich unser Gefäß im Laufe des Lebens mit allem Möglichen. Aber dann, ob das jetzt gut oder schön ist und geistlich oder nicht, irgendwie füllt sich's Leben, das sagen die Bälle gar nicht. Aber jeder im Leben erlebt auch, dass einem Steine vor die Füße geworfen werden, Steine in den Weg geworfen werden. Ob das jetzt Krankheit, Enttäuschung, Schmerz, Streit oder Unheil ist, egal. Und ob das dann alles auch von Gott kommt, das will ich damit nicht behaupten. Aber dass er dieses alles zulässt, daran besteht kein Zweifel. soll es mal gut sein. Manchmal stellt sich es im Leben aber auch deutlich diffiziler dar. Da ist es nicht so einfach ein Stein, den man auch mal aus dem Weg räumen kann. Manchmal geschieht was und wir sind total unglücklich. Im Leben, genauso wie im Glauben. Und manchmal kann man dann nicht mal eigentlich genau sagen, warum und was das eigentlich ist, warum man heute so schlecht aufgelegt ist, warum einem alles doof vorkommt. Es ist wie Sand im Getriebe. Es knirscht, es reibt, es tut weh. Aber damit nicht genug. Selbst wenn wir erfüllt sind mit guten Erfahrungen, mit schlechten Erfahrungen, wenn wir so versuchen, das Leben zu leben, wenn es nicht alles aus dem Weg zu räumen geht, dann bleibt da immer noch Platz. Ist erstaunlich viel schon reingegangen. Platz für die Liebe. Platz für das Wasser des Lebens. Platz für Gott selbst, der alles durchdringt, reinigt, Leben spendet, alles umspült. Wir können das Leben, das Wachsen nicht aus uns selbst erzwingen. Wir können uns niemals vornehmen zu wachsen. Das geht nicht, nicht körperlich und nicht geistlich. Nicht im Leben und nicht im Glauben. Das Leben entwickelt sich und dass wir im Leben verschiedene Erfahrungen machen, ist keine Frage. Und ob wir sie auf Gott zurückführen oder mit ihm in Beziehung setzen, ist eine andere. Aber dieser vierte Schritt, dieses Wasser, diese vierte Dimension dessen, was uns füllt oder auch erfüllt, die gibt es nicht immer. Nicht jeder Mensch hat sie, nicht jeder Mensch hat gleich viel davon. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man dazu? Denken wir nochmal zurück an die Geschichte mit dem Gelähmten in Kapernaum. Er kann nicht laufen. Ob der Mann in seinem Leben überhaupt schon mal was von Jesus gehört hat, wissen wir nicht, aber er hat Freunde, gute Freunde und die haben von Jesus gehört und die bringen, man könnte auch sagen, schleifen ihn zu Jesus hin. Und Jesus macht diesen gelähmten Mann gesund und heil. Er sagt, steh auf, deine Sünden sind dir vergeben. Das sind ganz andere Töne als die, die wir im Normalfall im Alltag so hören. Normal, das hört ihr sicher x-mal, streng dich an. Oder du musst dein seelisches Gleichgewicht wieder irgendwie auf die Reihe kriegen. Oder Erwachsene, Work-Life-Balance hört man dauernd. Schau mal, da stimmt was nicht in deinem Leben. Oder ganz weise, lerne mal Nein zu sagen. Das höre ich immer mal wieder. Schau dich um oder mach erst mal deine Hausaufgaben, dann sprechen wir uns wieder. Ich sehe schon an euren Gesichtern, ihr kennt's. Und das Ergebnis von solchen guten Ratschlägen ist, ich muss mich zusammenreißen, ich muss das schaffen, ich muss mich ändern, ich kann so nicht mehr weitermachen. Und im Religiösen heißt das dann, ich muss mehr glauben und weniger zweifeln. Die Geschichte vom Gelähmten in Kapernaum jedoch macht deutlich, der Gelähmte, der macht überhaupt nichts. Oder wüsstet ihr was? Was hat er gemacht? Gar nichts. Der hat sich tragen lassen, der hat sich zu Jesus bringen lassen, der hat vielleicht groß geguckt, Aber viel mehr hat er nicht gemacht. Jesus macht alles. Interessanterweise sorgt er als erstes mal dafür, dass man über ihn redet, dass diese vier Freunde was von ihm wissen. Er begeistert diese Freunde, sodass sie den Kranken wirklich zu Jesus tragen. Und dann heilt Jesus an Leib und Seele. Aus Sicht des Gelähmten kann man sagen, Jesus tut alles. Seine Freunde schaffen die Voraussetzung für das Heil und er selbst, er hat es lediglich mit sich geschehen lassen. Der Tübinger Systematiker und Theologe Oswald Bayer, bei dem ich auch studiert habe, der sagte, der Sünder ist in erster Linie ein Kostverächter. Er verweigert die Liebe, die ihm gilt. Er ist ein geistlicher Suppenkasper, der sich gnadenlos selbst abstrampelt und unentwegt ruft, nein, diese Suppe esse ich nicht. Glaube wächst nicht dadurch, dass wir uns mehr Mühe geben. Glaube wächst, wenn wir zugeben, dass wir abhängig sind von Jesus, von der Liebe Gottes, von dem Wasser des Lebens. Gott findet Liebe nicht unter uns Menschen. Er schenkt sie uns. Jesus ist die Liebe, ich nicht. Jesus macht gewiss, ich nicht. Jesus schenkt mir Leben, nicht ich mir selbst. Und wie geht das, frage ich nochmal, mit dem Wachsen und sich erfüllen lassen? Ich möchte schließen mit einer chassidisch-jüdischen Geschichte. Ein junger Jude kam zu einem Rabbi und sagte, ich möchte gerne dein Jünger werden. Da antwortete ihm der Rabbi, gut, das kannst du, aber ich habe eine Bedingung, du musst mir eine Frage beantworten. Liebst du Gott? Da wurde der Schüler nachdenklich, lieben? So richtig lieben, das kann ich eigentlich nicht behaupten. Der Rabbi sagte freundlich, gut, wenn du Gott nicht liebst, hast du vielleicht Sehnsucht danach, ihn zu lieben. Der Schüler überlegte eine Weile und erklärte dann, naja, manchmal spüre ich die Sehnsucht, ihn zu lieben, recht deutlich. Aber ehrlich gesagt, meistens habe ich so viel zu tun, dass diese Sehnsucht im Alltag untergeht. Da zögerte der Rabbi und meinte dann, wenn du die Sehnsucht, Gott zu lieben, nicht so deutlich verspürst, hast du dann vielleicht die Sehnsucht, Sehnsucht zu haben? Da erhellte sich das Gesicht des Schülers. Genau das habe ich. Ich sehne mich danach, diese Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben. Der Rabbi entgegnete ihm darauf, das genügt. Du bist auf dem Weg. Liebe Gemeinde, liebe Konfi, Sehnsucht zu haben nach Gott, nach Jesus, nach Fülle, nach Frieden, sich ausstrecken zu Gott, sich füllen lassen, erfüllen lassen aus der Sehnsucht heraus, das genügt. Und dann passiert Folgendes. Bin ich gespannt, ob es funktioniert, dass das da hochkommt, mit dem habe ich nicht gerechnet. Es funktioniert. Sehen Sie es? Die Sehnsucht nach der Sehnsucht ist wie so ein Trichter, der nach oben geht. Und Gott füllt mit seiner Liebe, mit seinem Wasser des Lebens, mit seiner Zuwendung, mit seiner Sündenvergebung, da kann man alles Mögliche sagen. Für uns Menschen, glaube ich, gilt es, sich immer wieder zurück zu Jesus zu orientieren, in Gedanken, Worten und Taten, aber weg von dem Versuch, gute Gründe zu liefern, dass er mich lieben muss. Weg von solchen Gedanken. Gott schenkt Wachsen und Gedeihen, schenkt Fülle, überfließende Fülle. Und ich bin gespannt, liebe Konfis, im kommenden Jahr zu beobachten, was das mit euch macht. Und vor allem bin ich dann gespannt, wer dann wen zu Jesus bringt. das gilt auch für Sie, liebe Gemeinde. Gott schenkt die Fülle und wir dürfen empfangen. Amen.